Schön, dass du heute hier bist und zeitlos einfach sein gefunden hast. Ich bin Marin Denecke und in der heutigen Podcast-Folge habe ich eine Gesprächspartnerin an meiner Seite und zwar Petra Fiedler, die eine holistische Tierarztpraxis in Schleswig-Holstein betreibt mit dem Schwerpunkt Akupunktur und Homöopathie. Dann erstmal herzlich willkommen, Petra. Schön, dass du heute da bist und dir etwas Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, Maren, dass ich bei dir sein darf. Sehr spannend finde ich das, in diesem Format einmal über das, was ich gerne tue und was ich liebe, reden zu können. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Vielen
Ja,
Dank.
ich freue mich auch und einmal zu deinem Weg. Du bist ja, beschäftigst dich ja seit 2008 ausschließlich mit Akupunktur und Homöopathie. Und was ich in deiner Arbeit total spannend finde, dass du wirklich seit 2009 die Quantum Logic Medicine nach Professor Walter Köster
Ja.
diesen Weg eingeschlagen hast. Und ich finde, man hört darüber wenig. Und das war so auch mein Impuls, dich hier heute in diesen Podcast einzuladen. Magst du vielleicht mal die Zuhörer und Zuschauer einmal so ein bisschen mitnehmen auf deinen Weg, was dich ja an der Homöopathie als allererstes so fasziniert hat und was dann die Quantum Logic Medicine einfach noch mal ja was anderes gemacht hat?
Ja, sehr gerne. Also, ich bin eigentlich mit Homöopathie an sich aufgewachsen. Also, meine Eltern haben Homöopathie nicht praktiziert, aber selber sind dem sehr zugetan gewesen. Es gab einen befreundeten Homöopathen und eigentlich ist die ganze Familie mit Homöopathie letztendlich aufgewachsen. Und da ich auch als Kind sehr krank war, hat mich das mehr oder weniger gerettet. Und deswegen bin ich dem immer zugetan geblieben und habe auch immer schon als Kind gesagt, ganz interessant, wenn man mich fragte, was möchtest du werden, habe ich mir gesagt, Homöopathin. Also das war schon sehr, sehr interessant und das ist eigentlich mein Zugang zur Homöopathie gewesen, also von klein an. Und ich habe immer gesagt, ich möchte dann ziemlich schnell und mit 16 war ich, glaube ich, auch schon so weit, dass ich genug darüber wusste, dass mir wenig noch über Homöopathie erzählt werden konnte, hatte ich zumindest zu dem Zeitpunkt mit meinem jugendlichen Leichtsinn die Idee. Dann habe ich mich natürlich weiterhin immer damit beschäftigt, habe mich dann aber natürlich trotzdem, weil ich dann auch dachte, ich möchte nicht nur Heilpraktikerin sein, der Medizin zugewandt, habe erst eine Ausbildung in der Humanmedizin gemacht, aber dann habe ich schnell gemerkt, in der Humanmedizin möchte ich eigentlich nicht arbeiten, auch aus strukturellen Gründen und habe dann Tiermedizin studiert, weil ich schon ein medizinisches Fach studieren wollte und naja, auch mein Leben lang schon natürlich den Tieren zugetan war und das natürlich auch im Nachgang eine gute Entscheidung geblieben ist immer. Dann habe ich schnell während des Studiums auch die Akupunktur kennengelernt, also während meiner Praktika. Dort habe ich mir entsprechende Praktikumsplätze gesucht, auch bei Kollegen, die natürlich auch Homöopathie praktiziert haben und auch Akupunktur gemacht haben, wobei es dann tatsächlich in den Jahren so weit gekommen ist, dass ich mich fast mehr mit der Akupunktur beschäftigt habe als mit der Homöopathie. Aus dem Grund, weil ich es tatsächlich immer das Gefühl hatte und an diesem Punkt stand ich, als ich die Quantum Logic Medicine gefunden habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es kann doch nicht so ungenau sein. Es kann doch nicht sein, dass ich entweder raten muss oder eine Intuition haben muss. Dabei will ich nicht absprechen, dass man, wenn man wirklich gute Erfahrung mit homöopathischen Mitteln hat, dass man eine gute Intuition haben kann, welches Mittel in diesem Fall passen könnte. Aber es war mir irgendwie zu wenig und ich war mit der Fragestellung eigentlich schon seit Jahren unterwegs. Es muss doch bei den Mitteln einen roten Faden geben und ich muss doch nicht, also wenn ich jetzt das wirklich lernen will, bin ich ja gezwungen, Arzneimittelbilder zu lernen wie Sammlungen. Arzneimittelbilder sind Sammlungen von zusammengestellten Symptomen bei manchen Mitteln wie Phosphorus oder Sulfur, extrem viele, über 10.000, 20.000 Daten. Und wie unterscheide ich denn wirklich, wenn ich es jetzt auswendig lernen müsste, wenn ich jetzt nicht mit Intuition und einer Erfahrung, die ich schon mit bestimmten Mitteln gemacht habe, da rangehe, wenn ich jetzt neu komme und wenn ich es jetzt lernen möchte, Homöopathie, wie lerne ich das denn mit diesem unübersichtlichen Wust an Daten, die in diesen Arzneimittelbildern sind? Mit dieser Fragestellung habe ich mich über Jahre beschäftigt und es ist tatsächlich fast so gewesen, dass ich mich fast mehr mit Akupunktur beschäftigt habe als mit Homöopathie, weil es mich irgendwie frustriert hat. Und ich das Gefühl hatte, mit der Akupunktur bin ich sehr viel präziser und genauer, wenn ich ja, auch den energetischen Zustand des Patienten beeinflussen möchte. Und dann habe ich eine Nachbarin gehabt, die war Humanmedizinerin oder ist sie immer noch natürlich, ist Humanmedizinerin, aber sie ist nicht mehr meine Nachbarin. Und die hat diese Quantum Logic Medicine gefunden, indem sie eigentlich als eigentlich reine Schulmedizinerin in ihrer Elternzeit gerne mal was Homöopathisches machen wollte. Und dann sagte sie, dann mache ich auch was Richtiges. Also, und dann, was sich auch wissenschaftlich anhört. Also, sowas wollte sie tun. Und dann hat sie sich das Buch Die Logik der Ganzheit von Professor Köster gekauft und hat sich da rein begeben in dieses Metier und hat mir nach 2 Wochen oder so das Buch gereicht und hat gesagt, also, ich tut mir leid, ich kann da gar nichts mit anfangen. Aber ich glaube, das ist ganz genau das, was du suchst. Also das hat sie zumindest daraus gelesen. Und das war auch so. Also ich habe dieses Buch gelesen und dann habe ich gesagt, wow, das ist genau das, was ich suche. Es ist der rote Faden im Denken darüber, wie ich zu dem richtigen Mittel zum Patienten komme, als auch ja, der rote Faden, wie ich so ein Arzneimittelbild und den Patienten verstehen kann. Wahnsinn. So, und dann habe ich mich als Tiermedizinerin in den Es ging, also Walter Köster hat mehrere in den 90ern und Anfang 2000ern mehrere Studiengänge, tatsächlich Masterstudiengänge in quantenlogischer Homöopathie, hieß es damals noch, gemacht. Tatsächlich eine Vorlesungsreihe in Heidelberg und 3 Masterstudiengänge in Spanien, weil sie ihn dann in Deutschland an den Unis mit so einem Thema nicht mehr haben wollten. Dann wollten sie ihn auch irgendwann leider in Spanien nicht mehr haben, denn also weil es ist natürlich, wie es überall leider geschieht, die Naturheilkunde wird mehr oder weniger, ich würde mal sagen, banalisiert und natürlich von den Unis verbannt, auf jeden Fall. Da möchte man das nicht mehr hören. Und das ist natürlich sehr tragisch. Er hat 2009, als ich dann dazu stieß, noch versucht, einen weiteren Masterstudiengang in Spanien durchzuführen, aber auch das ist ihm nicht mehr gelungen. Also sie wollten ihn letztendlich an der Uni nicht mehr haben. Worauf es denn aber Vorlesungsreihen gab in Frankfurt, also die dann letztendlich, na, mehr oder weniger privat. Er hat dann daraufhin auf diese Ablehnung der Universitäten, daraufhin hat er dann eine Stiftung gegründet und hat durch diese Stiftung, mit Hilfe dieser Stiftung dann weitere Kurse im Sinne von Stiftungskursen sozusagen oder auch privat halt einfach diese Kurse weitergeführt. Und ja, da bin ich dann eingestiegen 2009. Und da gab es auch noch, also das Interessante ist, das Interesse ist kleiner und kleiner geworden. Es gibt 120 Master eigentlich in diesem Bereich, was ganz interessant ist. Alles Humanmediziner, ein Tiermediziner tatsächlich aus Österreich, ein Kollege, der aber mittlerweile in Rente ist und aber immerhin 120 Master, die diesen Studiengang in Spanien gemacht haben. Und interessanterweise ist irgendwie dann doch nicht praktizieren, was ich dann doch schon sehr interessant finde. Also wir sind eine ganz kleine Gruppe, wobei ich die einzige Tierärztin bin, die das heute noch praktiziert. Und auf der Mission, die es eigentlich haben sollte, das jetzt doch. Ich bin jetzt doch, habe jetzt doch den Step gemacht, wo ich sagte, es muss jetzt weiter in die Welt. Und dabei ist es egal, ob wir jetzt Mediziner ansprechen oder sonstige Therapeuten oder einfach die Homöopathie interessierte Gesellschaft, Gemeinschaft, die sich einfach die Homöopathie konsumiert und einfach auch vielleicht Interesse daran hat, wie man auch das sehen kann, wie man zu dem Mittel kommen kann und wie man das auch denken kann. Deswegen bin ich jetzt natürlich auch aufgestanden, habe gesagt, so, ich habe allerdings auch schon letztes Jahr Kurse gemacht und so. Aber es ist doch immer ganz, 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 ganz schwierig, da ein Interesse zu erreichen, weil es auch schon so ist. Und ich denke, darüber habe ich auch schon viel geschrieben. Es gibt so einen Trend der Vereinfachung zur Vereinfachung. Also man möchte zwar, ich glaube, man findet in jeder Hausapotheke und in jeder Stallapotheke auch homöopathische Mittel. Und sie werden so nach Symptomen eingesetzt. Also nach Husten oder trockener Husten oder nach Handbüchern, die irgendwer geschrieben hat für Laien, vielleicht noch, wenn man da noch reinguckt. Und so werden halt Homöopathika auch verteilt. Leider auch, ich sehe es ja mehr in der Tiermedizin. Ich behandle durchaus auch mal Menschen, das erlaube ich mir. Also das sage ich auch ganz klar, dass ich mir das erlaube, weil ich auch keinen Homöopathen bei mir in der Nähe dann auch meistens empfehlen kann, ohne dass man nun weit nach Süddeutschland reisen muss. Und was ich natürlich nicht darf im Humanbereich ist, letztendlich bleibt es ja eine Beratung, und was ich nicht darf im Humanbereich ist, Mittel mitzugeben oder zu verschreiben, aber das kann ja jeder auch aus der Apotheke sich selber besorgen. Insofern mache ich mir darüber gar keinen Kopf und erlaube mir das, weil ich denke, ich kann hier, wie gesagt, bei mir in der Nähe kaum jemanden empfehlen. Dadurch, dass es natürlich viel in Süddeutschland beheimatet ist, wie die gesamte Naturheilkunde auch, hat es sich natürlich auch ergeben, dass ich tatsächlich auch hauptsächlich tierische Patienten natürlich die Behandlung mittlerweile online mache und dass ich die Anamnesen natürlich aufnehmen kann als Sprachanamnese und dass ich dann mit ein bisschen Video- und Fotomaterial durchaus auch dahin komme, dass wir das genauso qualitativ wertvoll hinkriegen, wie als wenn wir uns persönlich sehen. Was natürlich immer schöner ist, den Patienten sowohl Tier als auch Mensch persönlich sehen zu können.
Ja, vielen Dank. Magst du da einmal so ein bisschen eintauchen, so was du erzählst? In der Methode geht es für mich darum, so vom Erzählen, von der Wahrnehmung her, dass es auch so ein bisschen um Prozessarbeit geht oder diese Prozesse wirklich, die da ablaufen auf Körper, Geist und Seele zu verstehen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, also es heißt, ich bin auch noch nicht gut mit dem Namen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Walter Köster hat sehr um diesen Namen gerungen und hat tatsächlich auch mit Professor Karl Friedrich von Weizsäcker an der Methode gearbeitet, was ganz interessant ist. Also der hat sich in seinen späten Jahren ja auch mit solchen Sachen beschäftigt. Und es heißt deswegen Quantum Logic Medicine, weil ja damals die Quanten definiert worden sind von Max Planck, ja, als mindestens zwei, also die kleinen Elementarteilchen kennt man wahrscheinlich schon ein bisschen aus der Quantenphysik. Und das gibt ein Ur sozusagen. Ein Ur ist das kleinste, nicht Teilchen, sondern die kleinste Verbindung sozusagen. Das sind zwei Teilchen und deren Beziehung dazwischen sozusagen. Das ist ein Quant, das ist von Max Planck definiert worden. Und auf dieser Grundlage ist man hingegangen. Heutzutage ist man in der Quantenphysik ja immer noch so, dass man sagt, dass das ist das, was im Mikrobereich passiert. Im Makrobereich, im materiellen Bereich finden wir diese Phänomene nicht. So, das ist ja so der Stand, den die Quantenphysik heutzutage ja immer noch postuliert. Allerdings ist es natürlich so, wenn man gut beobachtet, sind nicht die Einzelnen, wenn man das überträgt auf einen Organismus, dann kann man beobachten, dass nicht die Einzelsymptome, also die einzelnen Fakten, Schrägstrich einzelnen Teilchen, das sind, was eigentlich letztendlich die Ganzheit ausmacht, sondern die Beziehungen zwischen diesen Einzelteilen. Und wir gucken in der Quantum Logic Medicine halt eben auf die Beziehungen. Ja, also frei nach dem Motto, eine Ganzheit ist eben mehr als die Summe ihrer Teile, ne? Also wenn man einen lebenden Organismus auseinandernimmt in Einzelteile, dann ist er quasi tot, dann betrachtet man Teile und das Denken kommt dann vom Toten her. Merkt man natürlich auch schon, wenn man Wenn man Medizin studiert, man fängt an mit Anatomie und solchen Dingen. Also man rollt die ganze Sache vom Toten her auf und geht dann letztendlich zu dem, ja, wenn es beim Toten so ist, wie ist es denn beim Lebenden? Und das ist immer sekundär. Das heißt, man verliert dadurch die primären Zusammenhänge. Und die sekundären Zusammenhänge sind dann sehr konstruiert. Und in der Quantum Logic Medicine gucken wir halt nach den primären Beziehungen, a priori sozusagen. Also was ist eigentlich da, bevor man trennt? Und zwar nach diesen Beziehungen gucken wir. Und in dem Moment, wo wir Symptome formulieren als Mediziner, haben wir schon getrennt. Da haben wir den Patienten getrennt, von seinen Symptomen betrachtet und letztendlich, Walter Köster mag immer so gerne sagen, der Patient ist nur noch aus Versehen dabei. Man redet nur noch über Symptome und gar nicht mehr über das eigentliche Sein des Patienten. Und das ist das, was wir versuchen rauszuarbeiten, auch aus der Anamnese. Es ist natürlich eine Sprachanamnese. Und wir müssen uns da natürlich auch, der Patient redet ja ganz oft in Symptomen. Man muss in der Anamnese dann immer so ein bisschen, ohne suggestiv zu sein, dahin leiten, dass wir uns die Symptome natürlich interessieren, aber und das kennen natürlich Homöopathie-Patienten schon. Es interessieren auch die sogenannten Modalitäten. Das heißt, wie stehen die Symptome in Beziehung zur Umwelt, zu anderen Menschen, zu Wetter, zur Uhrzeit, und so weiter. Das kennen Homöopathie-Patienten ja in der Regel schon. Und so weit wird in der klassischen Homöopathie ja auch gegangen, dass man diese Modalitäten ja sehr wichtig nimmt und auch aufnimmt und ja auch in den Arzneimittelbildern finden kann. Aber es wird auch in der klassischen Homöopathie nicht so weit gegangen, dass man sagt, diese ganzen Beziehungen zwischen den Symptomen, das ist das, was wir eigentlich suchen. Und diese müssen wir dann formulieren. So, und diese Beziehungen, wenn man das beobachtet, wenn man da mit dieser quantenlogischen Brille auf so eine Anamnese guckt, also man muss wirklich da lernen, so ein bisschen umzuschalten von den Fakten, den Symptomen auf die Beziehungen zwischen den Symptomen und die Symptome so ein bisschen in den Hintergrund treten zu lassen, ohne sie natürlich zu vernachlässigen. Auch sie gehören natürlich zur Ganzheit. Aber wie gesagt, Einzelfakten ohne Spannung dazwischen, ohne dass etwas abgeht, kann man praktisch sagen, sind eigentlich wenig aussagekräftig. Aussagekräftig sind dann letztendlich die Vorgänge, die man finden kann. Ne? Also man findet ja häufig sowas, also es ist immer schwierig, jetzt gerade wenn man keine Anamnese vor der Nase hat, etwas an den Haaren herbeizuziehen. Aber unabhängig jetzt von der Uhrzeit, was weiß ich huste immer morgens oder so, findet man natürlich schon, wenn man gut guckt, viele Beziehungen in diesen Anamnesen, die man dann einfach möglichst spontan die Menschen reden lässt. Und da findet man auch sehr viel, was Hahnemann als das sonderliche Symptom bezeichnete, auf das er ja doch sehr viel Wert gelegt hat, was er ja oft als mittelweisend auch beschrieben hat, Hahnemann selber. Und das ist genau das, nämlich das sonderliche Symptom ist genau das, wo man eigentlich nicht viel mit anfangen kann und denkt, na ja, gut, das wird dann auch in der klassischen Homöopathie leider oft verworfen. Und das ist eigentlich genau das, was uns interessiert. Das, was ich immer, ob es nun, also was es ja oft gibt, Mondabhängigkeiten von Symptomen zum Beispiel oder Abhängigkeiten von Wettern oder von, das ist ja relativ häufig. Sonderlich ist es zum Beispiel immer, was weiß ich was. Wenn mein linker Zeh weh tut, habe ich auch gleichzeitig Magenschmerzen. Was weiß ich. Ist jetzt an den Haaren herbeigezogen, aber sowas zum Beispiel, was man als Schulmediziner gar nicht in Zusammenhang bringt. Ja, wenn sowas erwähnt wird, dann wird der Quantenlogiker aufmerksam und denkt, okay, was hat jetzt der kleine Zeh genau mit dem Magen zu tun? Und dann guckt man genau auf diese Beziehung, weil wenn das auftritt, dann ist da eine Beziehung. Und die ist da, die kann man dann auch nicht unbedingt verleugnen. Und das sind dann die wichtigen Beziehungen, auf die geguckt wird. Und aus solchen Beziehungssammlungen sozusagen, dann hat man ja wieder einige davon. Und dann entsteht letztendlich so ein Bild in der Anamnese, wo man sagen kann, ah ja, jeder Organismus spielt in der Regel zwischen zwei Extremen. Das ist ganz interessant. Also das eine Extrem und das andere Extrem und sozusagen die Beziehungen dazwischen, das Interesse sozusagen, das Zwischensein, was dazwischen stattfindet. Das ist dann das, was von Interesse ist. Und wir hängen das manchmal so ein bisschen auf, wenn man so wie so ein Bügel, das eine Extrem, das andere Extrem und dazwischen ist das, was uns eigentlich interessiert. Und um es natürlich für den Behandler auch zu vereinfachen und um natürlich auch mit den Symptomen arbeiten zu können, die in den Arzneimittelbildern zu finden sind, muss man natürlich die Extreme an den Eckpunkten auch aufnehmen und um es auch besser zu verstehen, ne? Und jeder Organismus kann man sich, wenn man das mal versucht zu beobachten, kann man sehen, spielt mit seinen Symptomen, aber auch mit seinem ganzen Charakter und mit seinem ganzen Sein immer zwischen zwei Extremen. Etwas, was festhält und etwas, was dann dagegen, natürlich, der Gegenimpuls muss immer da sein, wenn man ihn nicht findet in der Anamnese, dann hat man noch nicht lange genug zugehört. Er kommt immer. Der Gegenimpuls zu einem extremen Festhalten zum Beispiel, kommt immer ein extremes Loslassen. Immer irgendwann in der Anamnese. Irgendwann macht ein Organismus immer diesen Gegenimpuls. Und wie genau diese beiden Seiten miteinander umgehen, das ist das, was uns interessiert. Und es sind mittlerweile auch über 250 Arzneimittelbilder auf diese Weise beschrieben. Diese Arbeit hat zu einem großen Anteil Walter Köster gemacht. Sie ist natürlich immer noch in Arbeit sozusagen. Er ist auch leider nie zufrieden damit. Und wir werden sehen, wann es mal eine Vollendung nimmt. Aber wir haben ganz viele Arzneimittelbilder aus der Homöopathie natürlich aufgearbeitet, damit man natürlich den Patienten mit den Arzneimittelbildern auch wieder vergleichen kann. Ne? Damit man auch im Arzneimittelbild dieses Quant sozusagen, diese Prozesse herausarbeiten kann. Und so Arzneimittel auch gut und auch tatsächlich mit wenigen Sätzen, die man tatsächlich aussehen, wie ein Arzneimittelbild in seinen Symptomen formuliert ist, heraus extrahiert. Ja, indem man, das ist eine Arbeit, das ist echt eine Fleißarbeit, die muss man machen. Und die sind von den meisten gängigen homöopathischen Arzneien gemacht. Und zwar eben auch anhand der Symptomsammlungen, die es ja gibt in der klassischen Homöopathie. Das heißt, wir haben diese Sammlungen genommen und haben damit genau dasselbe gemacht, was wir mit der Anamnese des Patienten machen. Wir haben zwei Extreme geguckt. Wo hat man zwei Extreme? Kann man die herausarbeiten? Was sind diese zwei Extreme? Und wie ist die Beziehung, die sich dazwischen abspielt? Und das kann man auch für jedes homöopathisch gut formulierte Arzneimittelbild rausarbeiten. Auch für die nicht so gut formulierten natürlich, ja.
Okay. Magst du vielleicht einfach mal einen prägnanten Fall teilen hier im Podcast, wenn dir einer spontan einfällt?
Ja, ich habe zum Beispiel gerade einen extremen Hepasulfurus-Fall, den gerade aktuell fällt mir gerade ein. Der ist Hepasulfurus, kennt man ja vielleicht so ein bisschen als Homöopath, Kalkschwefelleber. Das Ganze spielt natürlich zwischen Leber, also und da spielt auch wieder die TCM viel mit rein. Also da kann man gut einsortieren, ist das ein Lebertyp, ist das ein Milztyp, ist das, ne? Also es ist natürlich kein Typ rein, wie auch in der TCM natürlich nicht, aber wo tendiert es hin? Und Hepasulfuris zum Beispiel tendiert tatsächlich klar zu Leber natürlich, zielorientierter Typ, der schon ganz genau weiß, was er will und dort möglichst auch nicht gestört werden will in seiner Zielorientiertheit. Dann kommen unterschiedliche Verhaltensmuster zutage. Bei Hepa zum Beispiel eine schon nicht unerhebliche Aggression. Kalk, Schwefel, Leber, da spielt der Schwefel mit rein. Der Schwefel will unbedingt frei sein. Frei von allem, nicht frei für etwas, sondern frei von allem. Und das Calcium natürlich, das schon etwas Aufbauendes erreichen möchte in seinem Leben. Also diese drei Komponenten sind in diesem sehr interessanten und explosiven Mittel. Und da habe ich gerade einen Traber-Wallach mit extremem equinen Asthma, der aus ganz, ganz, ganz schlechter Haltung kommt, gerettet wurde aus relativ schlechter Haltung, gerettet in Anführungsstrichen. Das heißt, er war so extrem geworden, dass er seinen Trainer, Besitzer, weiß ich jetzt nicht, Vorbesitzer, attackiert hat und tatsächlich seit Monaten nicht aus dieser Box rausgekommen ist, weil er jeden Menschen, der da reinkam, attackierte. Also ganz extrem. Also ganz extremes Verhaltensauffälligkeit und natürlich dann auch in einem schlechten körperlichen Zustand. Die Frau hat ihn da jetzt rausgeholt, mehr oder weniger, und kann ihn mittlerweile anfassen. Kaum ein anderer, ich auch nicht, wird also sofort attackiert, ist in einem deswegen immer noch schlechten körperlichen Zustand, schlechten Zustand der Hufe. Aber was man schon sagen kann, ist typisch für Schwefel zum Beispiel, macht sich immer sehr gerne sehr schmutzig, hat einen extremen Freiheitsdrang, also lebt jetzt im Moment auf so einer Koppel, also nicht mehr eingesperrt in der Box, aber man muss sich natürlich sehr extrem vorsichtig nähern. Aber sie wollte natürlich eine Methode haben, wie sie trotzdem das equine Asthma behandeln kann, weil er extrem steht und pfeift, außer dass sie Heu bedampft jetzt, dass da noch was dazukommt. Und da kann man im Moment kaum ran, etwas spritzen oder irgendwas anderes tun. Und da sind wir mit Heparsulfur gekommen. Heparsulfur schwankt zwischen dieser Leberqualität, etwas zu wollen auch. Und ein Rennpferd ist natürlich auch immer ein Rennpferd, das muss man sagen, hat natürlich schon auch gezüchtet nach dieser Qualität, etwas zu wollen, auch einen Sieg. Die sind ja auch entsprechend leberqualitätsmäßig gezüchtet, unsere Pferde heutzutage. Möchte was erlangen, möchte etwas aufbauen, aber er möchte auch etwas aufbauen. Das heißt, man hat auch schon die Idee, dass er schon Kontakt aufnimmt zu, also ein reiner Sulfo-Typ würde, um das zu unterscheiden, würde keinen Kontakt aufnehmen. Der würde erstmal froh sein, dass er in Ruhe gelassen wird, komplett in Ruhe. Und da sagt man, okay, das kann nicht rein Sulfo sein. Also es hat eine Calciumqualität dabei. Und weil er schon sowohl zu den Pferden nebenan als auch zur Besitzerin schon leicht versucht, zumindest er will diesen Kontakt. Auf der anderen Seite ist es natürlich diese wahnsinnige Aggression, die da durchaus dann rauskommen kann, wenn man so einen Typ, wenn man so einen Typ erheblich einschränkt und sowohl in seiner Freiheit einschränkt, auch in dem, was er zielführend machen kann. Also es gibt ja genug Pferde oder genug andere Typen, die hätten jetzt resigniert, wären in die Hilflosigkeit gegangen oder hätten so etwas getan. Nein, er geht in die Aggression. Und gibt es nicht so viel Auswahl. Und wer da auf der anderen Seite zu diesem zielgerichteten eigentlich auch was wollen im Leben, wer da die andere Seite der Aggression wählt, da ist schon zum Beispiel Heparsulfur eine sehr, liegt es sehr nah. So zum Beispiel aktueller Fall von letzter Woche. Ja, das fällt mir jetzt gerade ein, weil es schon auch ein sehr prägnanter Fall ist. Also sind ja nicht alle so prägnant in ihrer Äußerung. Es ist auch ein Mittel, was sehr gerne, man kennt es ja als, man sagt auch das homöopathische Messer dazu. Das heißt, wenn es Abszesse gibt oder sowas, die lässt man gerne mit Heparsulfur reifen. Das kennt man vielleicht als Homöopath. Aber dass dieses sehr explosive, wie dann so ein Abszess platzen kann, dass sich das auch auf den ganzen Charakter, dass man das im ganzen Charakter finden muss, damit der ganze Patient durchgehend Heparsulfur ist. Das ist schon sehr interessant. Kommen natürlich solche Sachen dazu, wie reagiert er auf Gewitter, wie reagiert er auf Wind, ganz extrem natürlich, wie alle Lebertypen. Und so solche Komponenten kommen dann dazu. Aber das ist ein schönes Beispiel aus der letzten Woche. Ja.
Ja, vielen lieben Dank, Petra, für das Eintauchen in dieses Feld. Du begleitest ja Tiere einmal vor Ort und aber auch dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch nochmal aus der Ferne übers Telefon oder einfach über die
Ja.
Videoform. Ja. Also, wenn es dich ruft, vielleicht da einfach nochmal tiefer einzutauchen, bei Petra. In diese Arbeit, in dieses Feld, dann schau sehr gerne auf ihrer Seite vorbei. Und dort findest du ja auch die Termine für die Seminare. Wann gibst du die genau? Magst du irgendein Datum
Ah
drauf?
ja, ich habe in diesem Frühjahr ein Einführungsseminar online am 28.03., also am kommenden Samstag.
Mhm.
Und da gebe ich nochmal eine umfangreiche Einführung, einfach in die Theorie, wie man darauf kommt, auf dieses Denken. Und ist ein bisschen Quantenmechanik dabei, ein bisschen aristotelische Philosophie. Und solche Dinge, aber natürlich schon gut aufgearbeitet, dass man das auch wirklich verstehen kann, wenn man bereit ist, sich da zu öffnen, also auch als Nichtmediziner, einfach um dieses Denken ein bisschen mehr in die Welt zu bringen. Und am Wochenende, 25. 26. April, da habe ich ein Präsenzseminar in der Nähe von Ratzeburg. Und dort steigen wir weiter ein in Fälle und in die Patienten, natürlich mit Wiederholung nochmal der Theorie. Aber die ist kurz und das ist dann eher für Menschen geeignet, die sich mit der Theorie schon ein bisschen beschäftigt haben. Wer das mag, da gibt es gibt ein Patientenbuch, ein frühes Buch von Professor Köster, das heißt Spiegelungen zwischen Körper und Seele. Habe ich das? Ich kann das mal ganz kurz, soll ich es mal ganz kurz holen? Haben wir noch so viel Zeit? Steht bei mir
Kannst ruhig machen.
im Jetzt hat mein Assistent hat mich hier, oh, das ist jetzt spiegelverkehrt, das ist ja auch interessant. Also Spiegelungen. Das ist ein relativ frühes, für Patienten geschriebenes Buch, um so ein bisschen Einstieg zu kriegen in diese Denkweise der quantenlogischen Homöopathie. Da geht es noch hauptsächlich um die Homöopathie. Und dann gibt es hier das schöne Buch, Die Logik der Ganzheit. Auch spiegelverkehrt. Warum ist das spiegelverkehrt? Okay, die Logik der Ganzheit, das ist denn eher für diejenigen, die wirklich tiefer in die Theorie einsteigen mögen und auch in Erwägung ziehen, das als Therapie in ihr Repertoire aufzunehmen. Das ist dann, ja, das eine eher zum Verständnis für Patienten und das andere eher für Therapeuten.
Jawohl. Ja, vielen lieben Dank. Ich verlinke mal alle Infos zu Petras Webseite und hier unter dem Video oder in den Shownotes im Podcast findest du das. Und ja, lass dich einfach rufen von dieser spannenden Methode, von diesem anderen Blick auf dieses Thema, auf die Homöopathie. Und ja, ich danke dir, liebe Petra, für dieses Gespräch. Hast du noch irgendeinen Abschlusssatz, wo du sagst, hey, das ist so dein Herzsatz in dieser Arbeit?
Mein Herzsatz, ja,
Ja.
ja, diese ganze Arbeit ist natürlich schon eine sehr große Herzensangelegenheit für mich persönlich. Und mein Herzsatz ist eigentlich, ich würde mir wünschen, dass meine Begeisterung, die ich für diese Art des Arbeitens mit Homöopathie entwickeln konnte, dass das auch andere Menschen so ergreifen kann, wie es mich ergriffen hat, weil es ist wirklich toll. Es ist wirklich toll. Und wenn man dann auch leuchtende Augen sehen kann, weil es dem Tier oder dem Menschen so viel besser geht, dann ist das absolut eine so tolle Bereicherung.
Ja, okay. Vielen lieben Dank. Und wenn dir hier heute dieses Video oder der Podcast gefallen hat, dann lass sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify da. Oder wenn du jemanden kennst, der vielleicht genau diese Technik, diese Arbeit hören darf, dann empfehle sehr gerne dieses Video weiter. Und ich danke dir erstmal für deine Zeit
Sehr gerne.
und wünsche dir alles Gute und ich freue mich einfach auf ein nächstes Mal.
Ja, vielen Dank, Maren. Es hat mich auch sehr gefreut. Ganz toll, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Danke.